herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei unserem Podcast PsychIn. Wir haben heute nochmal das Thema psychische Gesundheit im Arbeitskontext, allerdings nochmal ein bisschen breiter und aus einer ein bisschen anderen Perspektive. Wir hatten mit Annette ja schon jemanden, der vor allem Betriebsräte berät und da als Sachverstand in Unternehmen tätig ist oder für Unternehmen tätig ist, um da auch zwischen den Betriebsparteien zu vermitteln und Programme und Projekte mitzubegleiten. Und heute haben wir auch das Thema psychische Gesundheit, aber nochmal ein bisschen anders gefärbt.
Genau, und uns war es auch wichtig, da nochmal ein bisschen stärker reinzuschauen, weil das letzte Jahr oder vielleicht auch die letzten 1,5 bis so langsam bald dann 2 Jahre in der Krise ja auch dazu geführt haben, dass das Thema psychische Gesundheit und wie geht es uns allen heute eigentlich in der Presse auch viel diskutiert und viel beleuchtet wurde. Und dann dachten wir, das ist doch ein guter Anlass für uns, nochmal mehr darüber zu verstehen, wie denn psychische Gesundheit in der Wirtschaft auch eine Rolle spielen kann.
Heute haben wir Bente zu Gast. Bente ist eine der Geschäftsführerinnen von Shitshow, der selbsternannten Agentur für psychische Gesundheit. Shitshow hat sich zum Ziel gesetzt, Organisationen zu helfen und psychische Gesundheit bei der Arbeit zu fördern und insgesamt für Mental Health zu begeistern. Dabei nimmt Bente verschiedene Rollen ein, als Beraterin, Trainerin und Coach, je nach Fragestellung und Anforderung. Hallo Bente, wir freuen uns sehr, dass du bei uns bist.
Ja, hallo ihr zwei.
Vielleicht kannst du selbst noch mal in deinen Worten sagen, was ist der Auftrag von Shitshow oder was macht ihr, was ist euer Arbeitsfeld?
Ja, unser Arbeitsfeld ist relativ komplex. Ich versuche es mal einfach aufzudröseln. Zwei wichtige Punkte hast du gerade schon genannt. Also wir arbeiten eigentlich in so verschiedenen Ebenen. Die erste Ebene ist für uns immer grundsätzlich erstmal zu entstigmatisieren. Also können wir bei der Arbeit überhaupt über psychische Gesundheit und eben dann auch über psychische Erkrankungen sprechen? Wie sprechen wir darüber? Kann ich mich als Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin quasi outen, dass ich belastet bin oder schon Erfahrungen in meiner Vergangenheit mit Erkrankungen gesammelt habe? Das ist so unser erster Auftrag, den wir für uns sehen. Dann befähigen wir aber auch natürlich Menschen, mit psychisch belasteten Mitarbeitenden umzugehen, also aus dieser Richtung. Wie kann ich dann eigentlich meine eigene psychische Belastung bei der Arbeit balancieren und wie gehe ich damit um, wenn ich Leute kenne? Und das Letzte ist dann aber natürlich auch der Schutz, also wie kann ich psychische Gesundheit fördern im Arbeitskontext? Was kann ich da als Unternehmen für meine Mitarbeitenden tun und was kann ich auch als Einzelperson machen, um für mich selbst zu agieren, aber eben auch so einen gesellschaftlichen, kulturellen Anteil, den man ja auch trägt. Also wir sehen da auch beide Seiten, das Individuum und die Kultur, in der man arbeitet.
Ich fand das total schön, was ich auf eurer Website gesehen habe, das Motto Shit happens, what really matters is how we handle it, weil das so eine Natürlichkeit mitbringt, so ja, Shit happens, also Scheiße passiert einfach jedem oder Mist oder Belastung oder jedem geht's mal schlecht und dass dadurch eigentlich direkt, also aus meiner Sicht so dieses Stigma eigentlich direkt genommen wird.
Ja, total. Also ich glaube, da ist unsere Stärke in unserer Agentur, in unserem Team. Wir arbeiten eben in der Kombination aus Kommunikationsexpertinnen und Kulturschaffenden quasi und Psychologinnen. Und so haben wir eben immer beide Seiten. Und daran erkennt man ja schon in der Art, wie ich es anspreche, kann ich eben auch schon quasi die Hürde nehmen, es ansprechbar zu machen. Und das ist uns total wichtig. Und psychische Erkrankung und psychische Gesundheit gehört zum Alltag dazu. Wenn man sich da die Statistiken anguckt, das brauche ich euch beiden jetzt nicht sagen, das wisst ihr auch, aber also ein Viertel der Menschen erleben eben auch psychische Erkrankungen in einem Jahr. Das heißt, es gehört dazu. Und deswegen müssen wir halt gucken, was machen wir denn damit und wie können wir damit auch als Gemeinschaft umgehen und nicht nur jeder für sich alleine.
Vielleicht nochmal gefragt, du hast gerade schon davon gesprochen, wer alles bei euch im Team arbeitet. Mal ganz anders, wie wurde Shitshow überhaupt gegründet? Also wie bist du dazu gekommen? Du bist ja eine der Geschäftsführerinnen, das heißt, ihr seid auch mehrere. Wie seid ihr zu dem Thema vielleicht auch gekommen und zu der Konstellation, in der ihr jetzt seid?
Ja, voll gerne. Also es gibt drei Gründerinnen, zu denen gehöre ich nicht. Die drei Gründerinnen, das sind meine Kollegin Luisa, Johanna und Nele, die haben sich auf der Uni kennengelernt und haben da sich mit dem Thema, wie kann man eigentlich psychische Erkrankungen erklären und auch erlebbar machen, damit haben sie sich beschäftigt in ihrem Studium, in ihrem Master. Und haben daraufhin die Shit Show entwickelt. Das ist erstmal eine Ausstellung, ein super tolles Produkt, mit dem wir auch immer noch sehr, sehr gerne arbeiten. Das sind sogenannte Mood Suits. Das sind Objekte, die man sich aufsetzen kann quasi. Es ist einerseits eine Glocke, ein Würger. Ich erkläre gleich, was damit gemeint ist. Und das Cape. Und das sind so Objekte, die man sich eben aufsetzen kann oder die man benutzen kann, um zu spüren, wie es sich anfühlt, also wie sich psychische Erkrankungen auf körperlicher Ebene bemerkbar machen. Damit sind Depressionen und Angsterkrankungen gemeint. Und das haben die drei daraus aus Interviews heraus entwickelt und haben Leute gefragt, hey, wie fühlt sich das körperlich an, wenn es dir psychisch nicht gut geht? Und das ist ein super toller Gesprächsöffner. Und genau, diese Ausstellung haben die drei entwickelt. Also kurz nochmal der Würger, das ist also eine Kette, die man sich um den Hals legt, rückwärts quasi, und es drückt so ein bisschen auf den Kehlkopf, sodass einem die Luft ein bisschen wegbleibt. Die Glocke ist ein Helm, wodurch man dann nicht mehr so richtig scharf sehen kann und sich abgeschirmt fühlt von der Außenwelt. Und das Cape ist so ein Sandsack, die man sich umlegt und darüber so eine Schwere empfindet. Und ich habe eins vergessen, das ist der Beuger, das ist so eine Art Rucksack, der quasi verhindert, dass man den Kopf nach oben heben kann, also den Blick heben kann. Das also sprichwörtliche Kopf hoch macht dann halt eben keinen Sinn mehr. Und genau, das haben die drei zusammen entwickelt und haben daraus gedacht, Mensch, irgendwie soll das nicht in der Uni bleiben, sondern wir wollen damit was bewegen. Wir wollen die Arbeitswelt damit irgendwie verändern. Wir sind auch an Bildungseinrichtungen gewesen. Und genau, daraus hat sich dann aber auch die Agentur entwickelt und eben Beratungsprozesse, Workshops und was wir jetzt alles machen.
Und ich finde das schon sehr plastisch, ne? Also diese Bilder von dem Würger und die Glocke und auch dieses Cape. Also ich habe manchmal zumindest auch dieses Gefühl, wenn man vorm Laptop sitzt, man hat so einen leichten gebeugten Nacken irgendwie, und bis man dann wieder richtig sich aufrichtet, dann vergeht ja schon Zeit. Wenn noch die psychische oder mentale Last dazu kommt, dann kann das ja nochmal beschweren. Und das ist ja ein sehr schönes haptisches Arbeiten, ne? Also es ist einfach direkt erlebbar und fühlbar. Und du hast vorhin gesagt, dass ihr einen sehr starken Kommunikationsdesign-Anteil sozusagen auch im Team habt. Und das ist daraus wahrscheinlich auch so ein bisschen erwachsen, oder? Dass da direkt dieser, ja, weiß ich nicht, wie kann ich es erlebbar, erfahrbar, wie ist der Kanal dann zu meinem Rezipienten?
Genau. Und ich glaube, das ist halt einfach so eine Stärke, und das erlebe ich auch in unserer Teamarbeit als so eine Bereicherung, das multiperspektivisch zu verstehen, das aus verschiedenen Professionen heraus auch zu entwickeln. Weil ich immer das Gefühl habe, die Psychologie, die weiß ja schon eine Menge, aber es ist manchmal so unnahbar und es ist dann doch manchmal sehr dicht dran an der Medizin vielleicht. Und manchmal versteht man das als normal Mensch, der jetzt nicht irgendwie die Literatur schon rauf und runter gelesen hat. Also wir lernen ja auch im Studium so eine Art eigene Sprache. Aber das bringt halt nichts, wenn man dann mit Menschen zu tun hat und denen noch irgendwie die befähigen möchte, für sich selbst zu sorgen und aufeinander Acht zu geben. Und ich glaube, da braucht es so eine Brücke. Und diese Brücke versuchen wir in der Agentur immer wieder im Alltag zu schaffen. Und da sind die Kolleginnen auf jeden Fall eben die Expertinnen und ein wichtiger Bestandteil, um das, was vielleicht an Wissen da ist, auch in den Alltag zu bringen, in die Praxis zu bringen.
Ich finde auch, dass ihr allein den Begriff Agentur gewählt habt, zeigt so ein bisschen, ne, dass ihr euch mit einem Auftrag verseht oder versteht. Ja? Also dass ihr irgendwie als Agentur ein klares Ziel verfolgt. Jetzt hast du gerade schon von den drei Gründerinnen gesprochen. Wie bist du sozusagen dazu gekommen oder zum Thema gekommen und vielleicht über das Thema dazu gekommen? Also wie war dein Weg?
Das ist ein guter Punkt, das habe ich gerade einfach mal vergessen. Also tatsächlich habe ich mich in einem ähnlichen Feld bewegt und habe als Selbstständige alleine gearbeitet, habe Einzelberatung, Coachings gemacht und auch Workshops so im Teambereich, habe mich vor Corona schon viel mit Remote-Arbeit beschäftigt, aus eigener Lebensgeschichte heraus, aber eben auch, weil ich gemerkt habe, da gibt es eine Lücke, eine Versorgungslücke, finde ich sogar. Und dann war es schlicht der Zufall. Also wir sind uns über Bekannte von Bekannten begegnet und ich habe Kontakt aufgenommen zu den dreien und es war ein gutes Timing, wie es manchmal so ist im Leben. Und es war quasi eine Psychologin nochmal zusätzlich gesucht. Dann hat Corona zugeschlagen und wir haben ziemlich schnell remote arbeiten müssen und dürfen, weil ich nämlich in Hamburg sitze und die anderen drei in Berlin. Und somit wurde gleich die Teamarbeit in der Krise geübt und das hat sich als sehr hat sich sehr bewährt, hat sich als gut herausgestellt und dann bin ich dabei geblieben. Also quasi so als Puzzlestückchen nochmal jemand fest im Team zu haben, der mit der psychologischen Expertise kommt oder die, besser gesagt.
Das klingt wunderbar, so dass ihr gut zusammenpasst. Du hast gerade schon die Pandemie angesprochen. Das ist ja letztendlich, also das, was gerade, also mal abgesehen von den Inzidenzzahlen und den ganzen Impfkonferenzen und so weiter und so fort, ja gerade auch das Thema schlechthin ist die Belastung und also vor allem bei Kindern und Jugendlichen ist das, glaube ich, gerade in den Medien, aber letztendlich auch mit welcher Belastung letztendlich auch der Erwachsene ja einfach klarkommen muss, gerade in der aktuellen Situation und dass sich da die Zahlen extrem gesteigert haben. Merkt ihr das direkt in eurer Arbeit? Bekommt ihr mehr Anfragen, andere Anfragen?
Ja, für uns ist Corona Fluch und Segen zugleich. Also Segen in dem Sinne, dass wir merken, dass psychische Gesundheit mit im Kontext der Arbeit eine unglaublich große Aufmerksamkeit bekommen hat und ganz, ganz viele Unternehmen auch gerade den Bedarf sehen und auch die Möglichkeiten haben, da Mitarbeitenden was zur Verfügung zu stellen. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Das heißt, Corona hat das Thema ein Stück weit mit entstigmatisiert im Arbeitskontext. Wir stellen fest, es unterhalten sich sehr viel mehr Menschen darüber, wie es ihnen geht, wie es ihnen psychisch geht. Das ist super. Fluch, weil es geht halt vielen schlechter als sonst. Und deswegen, das ist natürlich gut für unsere Auftragslage, wenn man es so betrachten will. Aber auf der anderen Seite stellen wir eben fest, es gibt wirklich viele Menschen, die sich gerade sehr belastet fühlen. Auch viele junge Mitarbeitende. Und man merkt halt einfach so Coping-Strategien, die man vielleicht im Laufe des Lebens erlernt hat, die greifen nicht mehr. Und das gilt eben auch teilweise für Menschen, die schon vorher psychisch belastet waren, dass da eben einige Dinge auch nicht mehr gehen, die früher gingen und ihnen geholfen haben. Und das ist natürlich ziemlich traurig und auch eine ziemlich schwierige Situation. Und deswegen merken wir das ganz, ganz klar und hoffen, dass quasi die Bereitschaft, drauf zu gucken, offen drüber zu reden, weiter anhält und die Belastung aber hoffentlich ein bisschen sinkt. Das ist so ein bisschen die Hoffnung gerade.
Du hast ja gerade gesagt, dass sich tatsächlich die Bereitschaft verändert hat, darüber zu reden und dadurch sozusagen so ein Entstigmatisierungsprozess tatsächlich mit eingesetzt hat. Hast du Ideen, woran das liegt? Also ich finde es einfach einen spannenden Effekt und ich habe mich gerade gefragt, ob das daran liegt, dass das Wort Krise einem so ein bisschen die Berechtigung gibt, zu sagen zu dürfen, dass es einem nicht gut geht oder weil man das direkt, also Krise auch mit negativem sozusagen Zustand verbindet oder hast du noch andere Einblicke gewonnen? Woran glaubst du liegt, dass das jetzt das in dieser Phase so anders ist?
Eine total gute Frage. Ja, ich glaube, die Krise hat Belastung normalisiert. Ich glaube, dadurch, dass mehr Menschen sich belastet fühlen, ist auch eine Normalisierung eingetreten. Also es ist okay, ich gehöre vielleicht sogar zu der Mehrheit der Gruppe, nämlich der Mehrheit, die sich gerade nicht gut fühlt. Dann traue ich mich auch eher. Also es sind ja klassische eigentlich sozialpsychologische Effekte. Fühle ich mich der Norm zugehörig oder nicht? Und wenn ich mich nicht normzugehörig fühle, dann fühlt sich das vielleicht nicht so gut an erstmal. Dann traue ich mich jetzt vielleicht eher auch was dazu zu äußern. Ich glaube, die Medien hatten auch einen hohen Einfluss. Also die Öffentlichkeit war ja sehr sehr groß zu dem Thema. Das hat auch zur Normalisierung, denke ich, beigetragen. Und ja, deswegen glaube ich, ja, leider eben der Effekt, dass es vielen gerade nicht so gut geht und dass es deswegen okay ist, wenn man das auch mal sagt. Ich weiß nicht, inwieweit auch zum Beispiel halt sowas wie das Digitale, das Remote miteinander zusammenzuarbeiten, auch manchmal erleichtert, dass man vielleicht etwas dazu sagt. Auch wenn es natürlich erschwert, die Signale wahrzunehmen, wie es jemandem geht. Also es ist ja kein Geheimnis, dass so Kommunikationsinformationen verloren gehen. Aber vielleicht ist es auch manchmal, dass man sich dann eher traut, mal was zu sagen, weil man den Leuten nicht übermorgen nochmal wieder über den Weg läuft. Also ich weiß, also sind jetzt alles Hypothesen.
Generell hattest du uns ja vorher so ein bisschen drei Felder genannt, in denen du unterwegs bist. Hast du vielleicht noch mal ein paar Beispiele für uns, was das konkret heißt? Also gibt es ein Beispiel dafür, wie ihr Entstigmatisierung unterstützt? Sind das dann Kampagnen oder Informationen oder was genau tut ihr dann in einem Unternehmen zu diesen drei Bereichen?
Ja, das kann ich total gerne machen. Es gibt da unterschiedliche quasi unterschiedlichen Umfang, wie wir Unternehmen unterstützen. Es ist das eine große Feld ist quasi tatsächlich, dass wir einen längerfristigen Prozess begleiten. Das heißt, im Moment gibt es natürlich auch Unternehmen, die sagen, wir wollen jetzt nicht nur ganz kurz akut was ändern, sondern wir wollen langfristig psychische Gesundheit als Unternehmenswert verstehen und dementsprechend handeln. Und dann haben wir halt irgendwie einen Auftrag, ein gemeinsames Gespräch darüber, starten meistens auch mit einer Art Kampagne, das könnte man schon so sagen, mit so einem Kick-Off-Event, wo wir tatsächlich auch zum Beispiel einen Talk halten, wo es darum geht, was ist Stigma überhaupt, was hat Stigma mit Arbeitswelten zu tun und was verhindert Stigma nämlich, dass man Hilfe bekommt und warum ist das dann schlecht und was können wir alle dafür tun, dass es weniger Stigma rund um psychische Erkrankungen und Gesundheit gibt. Das ist dann quasi der Auftakt. Dann haben wir arbeiten ja in verschiedenen Netzwerken und auch mit verschiedenen Kooperationspartnern. Und wir haben einen Partner, der macht eine psychische Gefährdungsbeurteilung. Das heißt, wir starten dann halt auch erstmal mit einer Datenerhebung und gucken mal, okay, was sind denn Negativtreiber für die psychische Gesundheit in diesem speziellen Unternehmen? Und daraufhin entwickeln wir dann Maßnahmen. Und Maßnahmen können dann Workshops sein, Trainings sein. Wir machen im geringeren Umfang auch Einzelberatungen. Wir sind jetzt kein großer ERP-Anbieter, also Employee Assistance Program. Das sind dann ja so Hotlines, bei denen man sich auch melden kann häufig. Das machen wir in einem kleinen Rahmen. Aber bis hin dann auch dazu, dass man gemeinsam guckt, und das macht man natürlich nicht unbedingt über einen Fragebogen, sondern über Workshops, welche Kultur haben wir eigentlich? Was bedeutet psychische Gesundheit als Unternehmenswert? Woran erkennt man das? Wie ist unsere Pausenkultur? Also da gibt es ja ganz, ganz viel, was man sich dann angucken kann. Das wäre jetzt das große Paket. Und kleinere Pakete sind dann, also natürlich gibt es auch Unternehmen, die auf uns zukommen und sagen, hey, wir haben oft bei euch auf der Homepage gesehen, ihr macht da so einen ganz spannenden Workshop. Es muss jetzt nicht immer der klassische Stress-Workshop sein. Wir machen im Moment natürlich auch viel zu Homeoffice, aber vielleicht irgendwie ein Team-Workshop. Den würde ich gerne bei uns durchführen. Und dann machen wir den Workshop und arbeiten dann auch teilweise natürlich weiter mit den Unternehmen, aber das ist eben durchaus auch ein Zugangsweg, den es zu uns gibt. Oder wir haben vielleicht auch einfach eine Beratung mit den Kolleginnen aus der HR, die sagen, wir wissen irgendwie gerade noch gar nicht, wir wollen das Thema angehen, aber wo fangen wir denn da an? Und dann hat man da vielleicht erstmal eine Beratung dazu und schaut sich die unterschiedlichen Wege an. Das gibt es eben auch. Und das Letzte sind dann eben die Einzelcoachings, die habe ich gerade schon erwähnt. Da arbeiten wir auch in einem Netzwerk und ich mache davon einige auch selbst. Und dann ist es halt sehr individuell mit den Themen, mit denen die Leute irgendwie gerade zu uns kommen, was für Schwierigkeiten da vorherrschen. Das sind berufliche Themen, private Themen, ganz unterschiedlich.
Gibt es irgendwas von diesen Dingen, die du gerade aufgezählt hast, wo du sagst, das war super besonders oder das hat dir besonders mal sehr konkret sehr viel Spaß gemacht, vielleicht auch, weil es große Effekte gab oder einfach eine lustige Idee dahinter steckte?
Aber ich glaube, wir lieben alle besonders unsere Produkte. Ich glaube aber besonders deswegen, weil man am Ende etwas in der Hand hat. Also sonst mein tägliches Werkzeug ist die Sprache, aber die verfliegt ja dann auch so schnell wieder. Also es ist natürlich toll, wenn man irgendwie gutes Feedback nach einem Workshop bekommt oder zufriedene Kunden, Klienten, wie auch immer man die bezeichnen will, hat. Aber wenn wir so ein Produkt fertig haben, das bringt uns immer besonders viel Freude. Produkt heißt in unserem Fall, wir haben halt einerseits die Ausstellung, wir haben im letzten Jahr aber auch ein Krisenheft entwickelt, weil wir festgestellt haben, Mensch, was kann man denn so niedrigschwellig machen? Wir arbeiten halt eigentlich nur mit Unternehmen und nicht mit Einzelpersonen. Aber was gibt es da dann? Gibt es irgendwie eine Möglichkeit? Und weil wir eben die tolle Expertise im Team haben aus einer Texterin, einer Grafikerin, einer Psychologin, also da sind halt unterschiedliche Fähigkeiten auch bei uns da, haben wir uns da zusammengesetzt und dann ist es immer toll. Und es ist irgendwie so ein Feuerwerk aus Stärken und dann hat man am Ende irgendwie was in der Hand. Das bringt auch sehr viel Spaß. Und gerade in diesem Jahr arbeiten wir auch wieder an einigen kleineren Produkten. Und ja, ich glaube, weil es so einen Anfang und so ein Ende hat und man am Ende sieht, was man in der also Selbstwirksamkeit erleben kann, das ist dann natürlich immer besonders schön.
Das heißt, das sind jetzt ja alles Beispiele, die du genannt hast, die ihr sozusagen für euch selber entwickelt und dann auf den Markt bringt. Das heißt, ihr habt tatsächlich nicht nur ein klassisches Agenturgeschäft, wo ihr Firmenkunden oder Organisationen habt, die Anfragen stellen, die ihr sozusagen beantwortet, sondern ihr habt sozusagen auch selbstgegebene Aufträge, wo ihr sagt, hey, da sehen wir einen gesellschaftlichen Bedarf und dann entwickelt ihr dazu Initiativen?
Manchmal ist es auch, dass eine Organisation, ein Unternehmen auf uns zukommt und fragt, habt ihr dazu eine Idee? Also vieles entwickelt sich natürlich auch im Ping-Pong mit den Menschen, mit denen wir zu tun haben. Und ich glaube, das ist auch eigentlich immer mit das Schönste. Und ich glaube, das ist auch schön, dass wir so wahrgenommen werden. Hey, die kann man mal ansprechen und die haben vielleicht auch eine besondere Idee. Da, weil das, also das Feld psychische Gesundheit und was braucht es, die Erkenntnisse sind ja da, die sind jetzt auch nicht neu. Also die Modelle, mit denen wir arbeiten, das ist etwas, das ist halt wissenschaftlich fundiert. Und wissenschaftlich fundiert heißt, das ist jetzt, das hat natürlich dann auch schon eine Geschichte. Und uns ist immer wichtig, wie erzählt man die Geschichte dann aber? So, dass sie verstanden wird und so, dass sie interessant ist und Leute auch das dazuhören wollen. Und vielleicht auch die, die vielleicht erstmal nicht sagen, ja, irgendwie Psychologie und psychische Gesundheit, das interessiert mich sowieso. Sondern wir wollen halt irgendwie möglichst viele Menschen erreichen und genau.
Ich hatte noch gesehen, so als bei euren Selbstbeschreibungspunkten auf der Website, dass da ein Punkt war, dass ihr verrückt hohe Standards habt. Und da war ich total neugierig, was so eure Standards sind, beziehungsweise von was ihr euch leiten lasst bei der Arbeit.
Also ja, auch Fluch und Segen zugleich. Wir sind halt alle im Team sind schon sehr perfektionistisch. Und das macht natürlich das Produkt am Ende super und macht das Leben aber auch manchmal schwer. Also ich glaube, uns ist es immer wichtig, wir sind auch fehlerbehaftet. Wir arbeiten auch mal zu lang und wir machen auch nicht immer alles perfekt. Also und trotzdem haben wir eben auch, weil wir hohe Standards haben und wir versuchen natürlich auch immer an uns die Messlatte hochzulegen und zu sagen, wir wollen ein gutes Ergebnis haben. Wir wollen trotzdem aber auch unsere eigene psychische Gesundheit nicht aus dem Blick verlieren. Und es gibt immer mal Phasen, da gelingt uns das richtig gut und dann gibt es auch Phasen, da müssen wir uns wieder selbst gegenseitig dran erinnern. Aber genau das ist, glaube ich, so mit diesen Standards irgendwie gemeint. Das ist alles ja auch mit einem Augenzwinkern. Ich glaube, der Satz oder der Spruch danach ist auch, dass wir Mittagsschläfchen lieben. Und ich glaube, in diesem Spannungsfeld, das spiegelt uns wieder und so verstehen wir alle auch Menschsein. Es ist eben nicht... Es ist häufig beides Widersprüche in jedem Tag und beides zugleich. Und wenn man sich da auch mal die Modelle anguckt, zum Beispiel jetzt zu psychischer Gesundheit und Krankheit, dann sagen die neuesten Modelle ja auch, das ist ja auch gleichzeitig da. Also man ist nie nur vollkommen gesund oder vollkommen erkrankt, sondern man hat immer gesunde und nicht so gesunde Anteile in sich. Und genau, ich glaube, das ist in unserem, das spiegelt sich dann auch so in dem Text wieder, die Widersprüchlichkeiten, in denen wir uns bewegen.
Wie viel Aufklärungsarbeit müsst ihr da leisten? Weil, also das ist jetzt so aus meiner Wahrnehmung Leuten beizubiegen, dass es Kontinuen gibt, also das, was du gerade erzählt hast, ne, dass es eben nicht schwarz-weiß, es ist nicht, du stehst auf der einen Seite oder auf der anderen, sondern es ist einfach ständig ein Austarieren und es ist auch nicht so, dass du nur eins hast, sondern es sind halt mehrere. Also dieses Verständnis von, ja, von einem Kontinuum und dann auch noch mehrdimensional am besten, ja, das ist was zumindest meiner Erfahrung nach es nicht so einfach ist, vielen, ja, also das liegt einfach ganz wenigen Menschen, ich sag jetzt mal, nahe, das intuitiv oder direkt zu verstehen, meine Erfahrung. Vielleicht hast du eine ganz andere gemacht.
Nee, also das ist ja, also ich weiß auch nicht, ob ich das ganz verstanden habe, um ehrlich zu sein.
Das stimmt. Bin ich dabei. Also das ist auch keine Überhöhung.
Und ich habe an manchen Tagen habe ich das Gefühl, ich habe es verstanden und an anderen vielleicht auch nicht. Also wir Menschen neigen ja dazu, einfach in Kategorien zu denken, in Schwarz und Weiß zu denken. Und es ist immer wieder eine Anstrengung von unserem Kortex zu sagen, nee, da ist noch viel mehr dahinter. Und es ist ja irgendwie auch ein abstraktes Modell. Und genau das sehen wir halt schon auch als unsere Aufgabe, das zu diskutieren und versuchen, selbst zu verstehen und dann auch anderen irgendwie verständlich und erlebbar vielleicht sogar zu machen. Und wie wir das machen, ist dann eben beispielsweise über so ein Tool, eben nicht nur über Sprache, sondern es auch ins Erleben zu bringen. Und das ist im Digital natürlich herausfordernder vielleicht als im Analogen, weil man im Analogen auch mehr mit Körpererfahrung arbeiten kann. Aber da versuchen wir eben schon auch immer so ein bisschen beides hinzubekommen und so ein Modell jetzt zum Beispiel wie was ist gesund, was ist nicht oder was ist Erkrankung, was ist Gesundheit, darüber eben auch einfach mal selber zu gucken, also beispielsweise die Mehrdimensionalität ist jetzt schwieriger, aber wenn man Menschen fragt, so guck mal in deine Vergangenheit, welche Krisenphasen hattest du vielleicht, wo ging es dir gut, wo ging es dir nicht so gut, dann stellen ja Menschen auch relativ, wenn man es ein bisschen grafisch dann aufzeichnet, auch fest, ah stimmt, ja, mein Leben gab es auch Schwankungen, also das stellen die allermeisten Menschen fest, weil das gehört zum Menschsein dazu, aber daran kann man dann eben schon mal so ein bisschen mehr Verständnis erzeugen, so okay, es gibt Phasen und es kann einem danach auch wieder gut gehen und das ist ja eigentlich die Stärke in so einem Modell. Es muss eben auch nicht immer einen klinischen Wert gehabt haben, sondern es ist irgendwie im Spektrum des allgemeinen Erlebens.
Gerade weil du den klinischen Wert oder dann, wo quasi diese Schwelle ist, wo man dann sagt, okay, ja, das ist jetzt noch Beratung, das ist jetzt noch Coaching und jetzt wird es vielleicht so, dass das nochmal eine andere Methode ran muss, sozusagen, um da zu helfen. Erlebst du das auch? Ist das was, wo du deine Grenze ziehst, beziehungsweise wie kommuniziert man das vielleicht dann auch an einen Klienten oder an die Person, die gerade mit dir arbeitet?
Ja, also ich glaube, da kann ich für mich und auch meine KollegInnen sprechen, die auch die Einzelberatung, also die Coachings machen mit Einzelpersonen. Wir achten alle sehr darauf, dass es, und das ist eben allein auch schon die, dass man es vielleicht am Anfang von so einer Sitzung schon mal aufklärt darüber überhaupt. Also, dass man vielleicht auch manchmal diagnostische Fragen stellt und halt irgendwie, Beispiel, ein typisches Symptom auch von Stressphasen sind ja Schlafstörungen. Also Störung jetzt, ist es klinisch oder ist es noch subklinisch oder ist es eine Grauzone? Also Schlafprobleme, sage ich jetzt mal, sind ja relativ häufig mit Stress assoziiert. Und wann hat es Erkrankungswert und wann nicht? Das ist zum Beispiel so eine typische Grauzone, mit der ich sehr oft zu tun habe, wo man dann eben auch in den eigenen Prozess auch mit der Person, die einem gegenüber sitzt, gehen kann und sagen kann, so, ne, das und das sind, also das und das sind so die Kriterien, dann fragt man ein bisschen ab und sagt, okay, entweder stellt man dann schon gemeinsam fest, es hat vielleicht auch eine depressive Symptomatik. Also man muss schon auch ein bisschen klinischen Background haben, definitiv, um das einschätzen zu können, logischerweise. Und dann aber auch, also das heißt ja für mich dann auch nicht in dem Moment, okay, gut, jetzt ist meine Verantwortung beendet, wir reden jetzt lieber nicht mehr miteinander, weil das ist was Klinisches, sondern der Person zu erzählen, worauf man das jetzt, also auf welcher Beobachtung das begründet ist, dass man einschätzt, dass es vielleicht mehr ist und mehr braucht als ein Coaching. und dann diese Person aber auch darin zu unterstützen, Hilfe zu bekommen. Weil es ist ja noch nicht klar, dass ich dann weiß, wie bekomme ich denn einen Therapieplatz? Was muss ich suchen? Was muss ich googeln? An wen kann ich mich wenden? Das ist mir mal ganz wichtig, dass man da auch einen gemeinsamen Übergang gestaltet. Und dann ist es manchmal eben auch Aufklärungsarbeit über unser wundervolles deutsches Gesundheitssystem hin zum Therapieplatz, was ja auch schon komplex ist.
Ich würde gerne auf ein Thema nochmal eingehen. Ich habe nämlich hier gerade ganz brav meinen Spiegel rausgekramt, Ausgabe Nummer 13, weil ich hatte da, und es hat mich damals schon schockiert, also der ist, glaube ich, vom letzten Monat, steht ein Satz drin: 80% der berufstätigen Menschen in Deutschland haben einer Studie nach Schlafprobleme. Und ich fand 80% der Berufstätigen einfach sehr hoch. Und jetzt hast du es ja gerade auch angesprochen. Ist das tatsächlich was, was dir sehr oft begegnet?
Ja. Also in verschiedenen Kursen fragen wir Menschen auch so, was sind für euch so körperliche Symptome von Stress? Und da ist Kopfschmerzen, Einschlaf- oder Durchschlafprobleme. Das sind so die häufigsten Antworten, neben so den psychischen, also Konzentrationsschwierigkeiten, Gereiztheit. Deswegen würde ich sagen, ja, das begegnet uns sehr oft auch in Workshops und dann eben aber auch in Einzelgesprächen. Und also kann ich mir auf jeden Fall sehr gut vorstellen. Ich meine, das Wort Problem ist da ja auch schon abgemildert. Also ab wann wird es denn zu einem Problem? Im Klinischen spricht man ja immer von Leid und Beeinträchtigung. Also leide ich darunter, dass ich zum Beispiel um 5 Uhr morgens aufwache, oder finde ich das ganz nett, weil dann kann ich irgendwie in Ruhe meinen Tag starten? Ist ja ein Unterschied. Und Beeinträchtigung, bin ich dann den ganzen Tag müde und kaputt oder kann ich trotzdem funktionieren? Hört sich jetzt irgendwie so sehr mechanisch an, aber kann ich trotzdem so weit am Leben teilnehmen, an meinem privaten und Berufsleben, dass ich mich dann nicht davon ausgeschlossen fühle? So, ne, dann, das ist ja immer so die Frage, wo ist die klinische Grenze, wann ist es verträglich und wann nicht.
Total, ich fand es nur gerade deshalb noch interessant, weil ich habe tatsächlich, also manchmal aus meinem Studium, noch so sehr prägnante Vorlesungssnippets im Kopf, und das ist einer, weil damals unser Professor auch gesagt hat, dass das tatsächlich ein Thema ist, wo Leute teilweise einen sehr hohen Leidensdruck haben und bisher leider sozusagen die Behandlung in dem Sinne super unspezifisch ist, weil tatsächlich natürlich auch erstmal sehr viel Physisches abgeklärt wird, aber im mentalen Bereich tatsächlich immer so ein bisschen, na, das kann von allem kommen, es kommt vom Stress, dann auch sehr allgemein geblieben ist. Und deshalb fand ich jetzt, wenn das 80% von Menschen auch nur annähernd betrifft, natürlich eine wahnsinnig hohe Quote. Aber habt ihr da, oder würdest du sagen, ihr habt da auch gute Erfahrungen mitgemacht, dass das was ist, wo ihr gut über, sei es Stressprävention oder, ich weiß noch das tolle Wort, Schlafhygiene, sind das Sachen, wo du sagst, die schlagen bei euch auf jeden Fall auch an und du kannst mir ein bisschen ein positiveres Gefühl geben als das, was ich damals in der Vorlesung hatte?
Also wir haben jetzt keinen Workshop oder Kurs dazu, aber tatsächlich stelle ich fest, das schöne Wort Psychoedukation ist halt auch beim Schlaf irgendwie was ganz Wichtiges. Also Menschen wissen tatsächlich relativ, oder viele Menschen wissen wenig über Schlaf. Natürlich beschäftigen sie sich die ganze Zeit mit dem Nichtschlafen, aber wie so die biologischen Hintergründe sind, Schlafhygiene beispielsweise war ja schon ein wichtiger Punkt von dir, Senina, das sind so Worte, die sind jetzt nicht im allgemeinen Wissen. Also worauf muss ich achten oder worauf könnte ich achten, was ist hilfreiches Verhalten vielleicht oder was ist nicht so hilfreich. Das kommt schon häufiger mal vor, und bei einigen Menschen kann man damit relativ schnell auch was erreichen und Erleichterung bringen, bei anderen eben nicht. Und das ist dann vielleicht auch der Punkt, wo man feststellt, okay, das hat vielleicht irgendwann dann auch eine klinische Relevanz, und dann geht es darum, auch an andere Stelle weiterzuverweisen und eine andere professionelle Hilfe zu finden. Aber ich kann jetzt nur aus meinem subjektiven Bild sprechen, dass ich auch schon wirklich häufiger Klienten, Klientinnen hatte, die sehr darunter gelitten haben, aber wo man dann auch relativ schnell eine Verbesserung feststellen konnte. Und ohne jetzt mit schlaffördernden Mitteln im Sinne von Medikamenten.
Sehr schön, wir sind schon fast am Ende der Zeit, aber ich habe zum Schluss noch eine Wünsch-dir-was-Frage. weil du ja jetzt in sehr vielen Unternehmen unterwegs bist und da sehr viele Einblicke in Kultur und Funktionsweisen und die Menschen, die dort arbeiten, hast. Wenn du dir was für, ich sag jetzt mal, die Unternehmenslandschaft wünschen würdest im Sinne der psychischen Gesundheit, was wäre das?
Boah, das ist ja eine schwierige Frage, darüber muss ich erstmal nachdenken. Ich würde mir, also ich mache jetzt mal wirklich, ich wünsche dir was und Utopie. Ich würde mir sehr wünschen, dass, also wir haben ja auch immer viel mit OKRs und KPIs zu tun, ne? Und in dieser ganzen Begrifflichkeit, aber das sind ja häufig sehr wirtschaftlich orientierte Zielsetzungen. Und ich habe jetzt keine konkrete Idee, wie, also noch nicht hundertprozentig, aber daran arbeiten wir. Ich würde mir wünschen, dass quasi psychisches Wohlbefinden der Mitarbeitenden, dass das ein fester Zielwert ist. Und dass man es schafft, wirtschaftlich und psychisch gesund zu agieren.
Da fällt mir gleich der Vergleich ein. Ich hatte letzte Woche in einem anderen Podcast gehört, da ging es um die Frage, dass ja zum Beispiel so lange jetzt die Diskussion Umweltschutz ähnlich getrieben wurde und dass das immer so ein bisschen als entweder oder, ne, also wirtschaftlich oder ökologisch wertvoll so ungefähr diskutiert wurde und dass es in der Zwischenzeit ja aber tatsächlich zu großen Risikoeinschätzungen dazugehört, weil ja, durch mehr Umweltschutz Dinge auch teurer werden, die umwelttechnisch schädlich sind. Und vielleicht kommen wir ja tatsächlich zu einem ähnlichen Umdenken, dass eine Firma, die nicht so psychologisch gesundheitsachtsam ist, ja tatsächlich auch feststellt, dass sie natürlich auch das Risiko trägt, größere Kosten, gesellschaftliche Kosten zu beachten. Also ich will das nicht auf die wirtschaftlichen Maße runterbrechen, aber ich glaube, dass alleine das Bewusstsein, dass da ja, also dass das nicht nur ein Happy-Soft-Faktor ist, sondern auch große, also sozusagen im Umkehrschluss die KPIs auch ganz schön beeinflussen kann, wenn man da nicht gut mitdenkt, finde ich eine spannende Analogie.
Ja, absolut. Also würde ich dir hundertprozentig recht geben. Hab auch gerade, also Nachhaltigkeit ist ja ein wichtiger Begriff und den kann man auf verschiedene Ebenen ja auch übertragen und nachhaltig eben mit Ressourcen umgehen und ne, HR, Human Resources, also nicht nur, meine ich damit nicht abwerten, sondern beides, also mit Weltressourcen, aber auch mit Menschenressourcen irgendwie nachhaltig und gut umzugehen. Ja, irgendwie. Immer wieder so die Frage, muss sich der Mensch an die Arbeit anpassen oder kann nicht auch die Arbeit sich weiter an den Menschen anpassen, so wie man es in der körperlichen Ergonomie schon jetzt auch schon seit Jahrzehnten macht und guckt, wie kann man Maschinen entwickeln, dass der Rücken hoffentlich nicht kaputt geht. Also wie können wir Arbeit entwickeln, sodass die Psyche nicht kaputt geht.
Vielen, vielen Dank, Bente, für deine Zeit. Ich habe sehr viel mitgenommen und wünsche euch viel Erfolg in eurer Agentur, dass ihr viel mentale Gesundheit in die Welt, in die Unternehmen, zu den Menschen bringt. Vielen Dank.
Danke dir.
Vielen Dank an euch.
Bei dem Shitshow-Projekt finde ich wirklich spannend, dass sie das Thema psychologische Expertise mit Kommunikationsdesign gekoppelt haben. Also, dass sie das, was Bente erzählt hat, dass sie sich genau überlegen, wie können wir gewisse Botschaften transportieren und das am besten auch einfach mit so einem leichten Augenzwinkern, also Shitshow als Titel oder als Unternehmensname, lädt ja schon ein, einfach mal, zu grinsen und auch ein bisschen Distanz zum Thema zu haben, aber keine Angst zu haben, in das Thema reinzugehen. Und das fand ich sehr, sehr interessant und sehr spannend zu hören, dass sie da so explizit Wert drauf legen und auch, dass die Produkte so zum Anfassen sind im Prinzip, ne? Also diese Ausstellung, von der sie erzählt hat, dass man verschiedene Typen sozusagen wirklich physisch erleben kann, also Stresstypen oder Belastungstypen, macht es für mich sehr erlebbar. Und da spielt eben dieser kommunikative Aspekt, also wie kriege ich die Nachricht irgendwie rüber und wie kann der andere es aber auch empathisch nachvollziehen und erleben, fand ich einfach sehr, sehr schön, dass das so zentral mitgedacht und mitgestaltet wird.
Ja, ich bin an einem anderen Punkt hängen geblieben. Ich fand toll zu hören, dass das Befähigen anderer mit psychischen Belasteten umzugehen auch bei ihr im Zentrum steht, beziehungsweise einfach dazugehört. Sie hatte ja gesagt, 25% aller Menschen werden psychische Erkrankungen durchleben. Das heißt, wenn wir uns umschauen in unserem Umfeld, im Privaten vielleicht auch oder auch im Beruflichen, dass wir eigentlich auf jeden Fall mit jemandem umgehen müssen oder auch können sollten, der das durchläuft. Und ich habe das Gefühl, also das ist zum Beispiel was, also dieses Thema Angehörige oder auch Betroffene, weil sie sozusagen im zweiten Schritt betroffen sind, dass das manchmal ein bisschen untergegangen ist. Also ich kann mich aus dem Studium zumindest nicht daran erinnern, dass wir da jemals so richtig auch drüber gesprochen hätten, was es da vielleicht auch für Ressourcen oder Unterstützung gibt. Und ich glaube aber, dass das ein ja, großer Anteil ist, dass ja da auch einfach wirklich eine Form von Belastung für jemanden auftreten kann, der gar nicht selbst erkrankt ist, sondern der einfach ein sehr naher Angehöriger zum Beispiel ist. Und ja, ich fand es schön zu hören, dass das auch ein Themenfeld sein kann und ich denke, ein immer wichtiger werdendes Themenfeld, vielleicht auch für die Zukunft, A, durch die Entstigmatisierung, die sie natürlich auch betreiben, aber B, auch einfach, ja, diese Angehörigen oder Umfeldbetroffenen, kann man ja vielleicht sagen, wenn es auch die Arbeit betrifft, dass die auch mit in den Fokus gerückt werden. Danke, dass ihr heute wieder dabei wart. Wir hoffen, ihr fandet die Folge genauso interessant wie wir. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, freuen wir uns sehr über eine Bewertung in eurem jeweiligen Podcast-Player.
Ihr könnt uns auch gerne einen Kommentar auf Instagram hinterlassen und uns mitteilen, welchen Berufsbereich ihr für eine der nächsten Folgen spannend findet. Wir freuen uns, von euch zu hören.
Und uns hört ihr wieder in 2 Wochen mit der nächsten spannenden Folge.